SRF 1.
SRF 1.
Am Mikrofon ist der Joschi Kühne. Die ältesten Taufbücher von Europa sind zurück an ihrem Ursprungsort in Kleinbasel und auf jeden Fall eine gute Kopie davon. Und Herzensgeschichten, und das haben wir dann auch noch in dieser Sendung. Am Schluss dann vom Zwischenhalt heute Glocke von der römisch-katholischen Kirche zu Oberkirch im Kanton Luzern. Zwei wertvolle Bücher sind auf Abwägen gewesen. Eine Geschichte fast so spannend wie ein Krimi. Angefangen hat sie 1491. Ein Pfarrer von der Kleinbasler Theodorskirche hat angefangen, systematisch alle Kinder, die er getauft hat, zu registrieren. Das hat zwei dicke Bücher gegeben über die Jahrhunderte. Sie gelten als die ältesten Taufbücher im deutschsprachigen Raum. Man sagt auch von ganz Europa. Und sie sind extrem wertvoll. Dumm ist eben nur, es hat sie etwa 1861 ins Ausland verkauft. Aus Versehen. Und jetzt sind Kopien zurück. Kleinbasel.
Zwei riesige Bücher schön eingebunden in helles Leder. 1700 Seiten dick, voll mit handschriftlichen Einträgen von x Pfarrer und Priester. Und sie haben alle zusammen systematisch reingeschrieben, wer wenn im Kleinbasel getauft worden ist, wer Pappen und Mamme, wer Götti, wer Gott gesehen ist. Die Bücher, sie liegen vor dem Andreas Niedecker auf dem Tisch.
Es ist ja so, dass es so ein Taufbuch vor vielen Jahrhunderten das einzige Dokument war in der Gesellschaft, die existiert hat. Man hatte hier noch nicht so Bevölkerungsregister gehabt, wie man die heute hat.
Der erste Eintrag stammt aus dem Jahr 1491. Bis zu diesem Zeitpunkt hat niemand daran gedacht, weder in einem Dorf noch in einer Stadt, Menschen systematisch zu registrieren. Kirchliche Herren haben also genauso wenig gewusst wie die Weltlichen, wie viele Untertanen sie eigentlich genau haben. Das Taufbuch ist also der Anfang der schweizerischen Bevölkerungsstatistik. Und weil alle Menschen damals wegen der hohen Sterblichkeit bei Geburten ihre Kinder so schnell wie möglich haben lassen taufen, ist praktisch die gesamte Kleinbasler Bevölkerung in diesen Taufbüchern erfasst. Arme, Reiche, Bekannte und Unbekannte. Ein bis heute einmaliger Bevölkerungsquerschnitt. Kein Wunder, ist man in Basel hell entsetzt gewesen, wo rausgekommen ist, dass die wertvollen Bücher 1861 verkauft worden sind. Aus Versehen antiquarisch nach Paris. Dort hat der findige Buchhändler sofort gemerkt, wie wertvoll die Bücher sind und hat sie verkauft ans British Museum. Und von dort sind sie dann weitergekommen in die British Library. Viermal haben verschiedene Basler versucht, die Taufbücher zurückzuholen. Als letztes der Vater von Andreas Niedecker vor 35 Jahren. Damals, erzählt sein Sohn, war es eigentlich noch möglich gewesen, ein wertvolles Kulturgut gegen ein anderes wertvolles Kulturgut einzutäuscheln zwischen den Ländern.
Ein Bild vom berühmten englischen Maler Turner hat man offeriert als Austauschobjekt gegen das Taufbuch. Und es hat sich dann leider herausgestellt, dass das Bild eine Fälschung ist. Und dann ist das ein bisschen peinlich gewesen. Und man hätte natürlich die Original-Taufbücher nicht gekriegt, damals.
Damals nicht und heute erst recht nicht mehr, denn inzwischen verbietet das englische Kulturgüterschutzgesetz den Export von so wertvollem Kulturgut. Vor dem Andreas Niedecker liegen also nicht die Originaltaufbücher, sondern ein aufwendiger Nachdruck. Und möglich geworden ist der dank dem Entgegenkommen von der British Library. Die hat nämlich durchaus Verständnis dafür, dass Basler an ihren Taufbüchern hängen.
Sie haben auch das Recht gekriegt von der British Library, die Bücher zu nutzen. Die ganzen Daten stehen jetzt zur Verfügung als Digitalisat.
Aber das Digitalisat unter Nachdruck haben kostet. Und zwar mehr als 40'000 Franken. Das Geld hat Andreas Niedecker zusammen mit zwei Freunden auftrieben, Bestiftungen und Privatpersonen. Eine Herzensangelegenheit für die drei Kleinbasler. Und die ist, wie häufig in Basel, auf offene Ohren und auf offene Portemonnaie gestossen.
Es gibt ja im Kleinbasel jetzt nicht so reiche Kulturschätze wie im Grossbasel. Und darum ist das auch eine Anstrengung wert gewesen.
Gesucht sind jetzt Historikerinnen und Historiker, die sich an die Auswertung machen von diesen auch historisch wertvollen Taufbüchern.
Das war der Beitrag von der Maya Brändli. Thank you. Wenn man da aufs Mal reinlässt in die Musik, wird man aufs Mal irgendwie viel ruhiger und man hat das Gefühl, man schnauft tiefer und langsamer und das Herz ist ganz ruhig. Das Herz schlägt dann vielleicht ja auch ruhig, wir nehmen es kurz vor, aber sonst im Normalfall, im Alltag, merkt man das ja kaum. Aber was ist aber dann, wenn es plötzlich nicht mehr so einfach funktioniert, schwach wird oder eben dann am Ende gar aussetzt? Da geht dann plötzlich, dreht sich da um alles, nämlich ums eigene Leben. Katharina Kirchmann hat mit einem Herzpatienten geredet und bei einem Seelsorger nachgefragt.
Unermüdlich schlägt es unser Herz. Irgendwann mal im Mutterleib hat es angefangen zu poppern und wird erst wieder aufhören, wenn für uns, wie meine Grossmutter Alba hat gesagt, die Himmelstüre ein Spältchen aufgeht. Ein verlässliches Organ. Je nach Bedarf pumpt es mehr oder weniger Blut durch unseren Körper. Wenn wir den Hocker auflaufen und mehr Sauerstoff brauchen, schlägt es schneller. Und wenn wir im Bett liegen und möchten schlafen, geht die Herzfrequenz zurück und wir können entspannen. Ausser natürlich, wir studieren an irgendetwas Schwierigem herum, der reagiert das Herz auf das Nervensystem und macht einen auf Stress. Das Herz gilt auch als Sitz der Gefühle, von der Liebe. Wir verschenken unser Herz, manchmal kommt es gebrochen wieder zurück und hoffentlich können wir trotz allem gleich darauf wieder herzhaft lachen. Erstaunlicherweise wird in der Bibel dem Herz eine andere Bedeutung zugeschrieben, sagt der Spitalseelsorger Thomas Wild.
Theologisch gesehen ist das Herz nicht primär der Sitz der Gefühle, nicht von der Liebe. Das Herz ist eigentlich der Ort der Vernunft, vom, man könnte sagen, gesunden Menschenverstand. Dort, wo wir planen, wo wir überlegen, wo wir unsere Entscheidungen, unsere guten oder weniger guten Entscheidungen treffen. Und darum ist eigentlich die Weite vom Herz oder die Grösse vom Herz auch mehr eine Frage von der Weisheit, von der Bildung. Und ein Mangel an Herzlichkeit ist nicht primär Gefühlskälte, sondern Gedankenlosigkeit, Unvernunft oder schlicht Dummheit.
Wenn also etwas von Herzen kommt, dann ist das alles andere als eine Gefühlsduselei, sondern vielmehr verbunden mit Klarheit und Bewusstsein.
Und wenn die Vision in den Prophetenbüchern lautet, dass Gott uns ein neues Herz schenkt, und einen neuen Geist in uns legt. Nachher ist mit dem neuen oder mit dem reinen Herz mehr das gemeint, dass wir klug sind, dass wir klar denken können, dass das neue Herz vielleicht uns auch eine Gewissheit gibt, eine Selbstgewissheit. Und biblisch gesehen natürlich auch ein Bewusstsein, dass wir das Leben nicht uns selber verdanken.
Ein neues Herz und ein neues Leben hat oder Gianni Python bekommen. Der gebürtige Basler ist heute 61 und lebt seit gut anderthalb Jahren mit einem Herz von einer unbekannten Spenderin oder einem Spender. Er war Psychiatriepfleger und nach einer Krankheit hat plötzlich sein Herz nicht mehr richtig funktioniert. Nach 6 Jahren war klar, er braucht ein neues Herz. Und gleich daraufhin hat er tatsächlich schon eins bekommen. Aber so richtig ein neues ist es für ihn eigentlich nicht.
Es ist anders. Es ist wirklich ein anderes, weil ich, es ist ja nicht neu, es ist gebraucht und ich habe das bekommen und das ist für mich ein anderes Herz. Und das gehört aber auch mir jetzt, aber es ist ein anderes für mich.
Nicht ein neues, sondern ein anderes. Sicher aber ein Herz mit einer Geschichte, mit einer Vergangenheit, ein Occasion-Herz.
Ein Occasion-Herz, ja, ein anderes, ein gebrauchtes, aber das ist wirklich gut gebraucht worden, weil ich glaube, die Person hat Sorge gegeben, also auch wenn es Occasion ist und gebraucht ist, es haut und es macht und es tut und ich habe Energie und Kraft und ein lustvolles Leben im Moment, ja.
So gut hat der Gianni Python schon lange nicht mehr gehabt. Die Diagnose Herzinsuffizienz ist für ihn vor bald 8 Jahren wie ein Blitz aus heiterem Himmel gekommen. Das ganze Leben hat sich verändert, sein Alltag, seine Arbeit, seine Beziehungen. Und er hat sich mit dem Tod auseinandersetzen.
Ja, ich habe mich schon mit dem Tod auseinandergesetzt. Ich habe immer gewusst, dass diese Diagnose beinhaltet ja auch den Tod. Es war natürlich auch ein bisschen schwierig für mich. Gut, ich habe zum Glück noch ein künstliches Herz gehabt. Das ist so eine Zwischenlösung mit einer Pumpe. Also das ist dann wirklich so ein bisschen mechanisch, wo ich mein Herz noch hatte. Das ist dann noch eine Pumpe eingerichtet worden. Und da hätte ich auch weiter existieren können. Aber wenn das alles nicht möglich gewesen wäre, dann wäre auch der Tod in Frage gekommen. Also das ist ganz klar.
Das ist happig. Und es hat sicher viele schwierige Momente gegeben.
Ja, ganz viele Öben, wo ich allein ins Bett gegangen bin und habe gedacht, ich überlebe diese Nacht nicht. Und bin mit sehr vielen Gedanken ins Bett und habe das Gefühl gehabt, voilà, ich schlafe halt jetzt ein und mal schauen, ob ich verwache. Aber ich kann es ja nicht steuern und ja.
Und sind in der Zeit des Warten auch mal Zweifel aufgekommen, ob das der richtige Entscheid ist, ein Spenderherz?
Das hat es gegeben. Immer wieder. Aber ich habe ja dann die Kinder mal gefragt, ja, soll ich das wirklich machen, die Transplantation? Und dann haben mir Philipp und Remo immer gesagt, mal, mach doch das. Und der Tobias hat mir gesagt, das ist schwierig. Er hat mir gesagt, ich will, dass du mal Grossvater wirst. Und dann habe ich gewusst, mal, ich mache das.
Der Gianni Python ist dankbar. Darum zündet er immer wieder eine Kerze an, für Merci zu sagen.
Ich bin immer in die Kirche meditieren. Das ist für mich ein ruhiger Ort. Das brauche ich auch zum Kraft schöpfen. Und nach der Transplantation gehe ich jetzt einfach mal in die Kirche an, zwischendurch eine Kerze anzünden. Für die Person, die das mir gespendet hat und alle die Personen, die mich begleitet haben in dieser schwierigen Zeit. So.
Eine Geschichte, die das Herz geht.
Erzählt von der Katharina Kilchermann. In der Sendung «Perspektive» steht das Herz nochmal im Zentrum. Die Herzgeschichte, herzzerreissend und herzerfrischend, die können Sie morgen am Ostersonntagmorgen um 8:30 auf SRF 2 Kultur hören.
Nobody knows the trouble I see. No.
Gospel, modern Golden Gospel Singers, Nobody Knows the Trouble I've Seen. Das ist der Zwischenhalt auf SRF 1 am 10 Minuten vor der 7. Jetzt kommen wir zu den Glocken von der katholischen Kirche Oberkirchen, Kanton Luzern. Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich nicht, dass der international bekannte und grösste Wäschehersteller von unserem Land, der Konzern Galida, mit insgesamt gegen 3'000 Arbeitnehmenden, seinen Hauptsitz im luzernischen Oberkirch hat. Oberkirch ist eine Gemeinde mit 4'300 Einwohnern, gerade neben Zursee an der Strasse- und Eisenbahnlinie Olten-Luzern, am unteren Ende vom schönen Sempacher See. Im Internet auf der Homepage von dem Ort, da liest man: Oberkirch begrüßt seine Besucher mit einem typischen Wahrzeichen, der Kirche und der Schulanlage. Zentrum für die Menschen, für Freude und Leid, für Jung und Alt. Das Jahr feiert die katholische Kirchengemeinde Oberkirch das 50-Jahr-Jubiläum für ihrem neuen Gotteshaus und dem Pfarreizentrum. Das ist 1965 nach Plänen vom renommierten Zürcher Architekt Fritz Metzger gebaut worden. Wo dann die alte Kirche zu klein geworden ist, hat man das Gotteshaus mit 520 Sitzplätzen geschaffen. Die Kirchenweihe zu Ehre vom St. Pankratius hat den Oberkirch schließlich am Samstag, am 22. Juni 1968 gefeiert. Schon ein gutes Vierteljahr vorher sind schon 5 Rütschiglocken von den Schulkindern vom Dorf in 28 Meter hohen freistehenden Betonturm angezogen worden. Und der Spruch auf der tiefsten von dem Quintett, der passt perfekt zum Samstag. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung. Thank you. Eine Art Osterglocke. Fünf Glocken von der katholischen Kirche St. Pancratius im luzernischen Oberkirch.
My name's Harvey J. Stanley, and a drift is all I've ever been. I've got no wife, got me no family. The road is my next of kin. Well, I pick peaches down in Georgia, rode my thumb to New Orleans, worked in a shipyard there in Houston town. There ain't no place I ain't been. My mother was a painted lady, and she loved to wear a parted dress. When she left home, I was just a baby, but she's still partying, I guess. Lord have mercy on me, Jesus, for all the bad that I've done. Well, there's just something in me crazy, and it keeps me on the run. I met a whore one night in Dallas, and I took her home for a song. There in a darkened room it had us. Well, it's here, but she's all gone. I hopped a freight outside of Fort Worth, took it all the way to Santa Fe. There at the station in a window, I saw the demons in my face. Well, they finally caught me cold in Denver, and the sheriff's men got a hold of me. They turned around, I don't remember. I saw my chance and I was free. Lord have mercy on me, Jesus, for all the bad that I've done. There's just something in me crazy, and it keeps me on the run. Stretches on forever, a dark ribbon of infinity. No matter where I go and wander, I wrestle with this evil in me. My name is Harvey J. Stanley, and adrift is all I've ever been. I got no wife, got me no family. The road is my next of kin. Lord have mercy on me, Jesus, for all the bad that I've done.
Danny Santos keeps me on the run. Zum Schluss von
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.